Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Hauke Ahrens, einem Steuerberater der Dornbach GmbH, über steuerliche Aspekte für Start-up-Unternehmen. Startups haben häufig große Ambitionen, auf der anderen Seite kaufmännisch wenig Erfahrung. Was sind denn so die wichtigsten Schritte während der Gründung?
Gründer beschäftigen sich in der Anfangsphase ja überwiegend mit ihrem Produkt. Sie suchen Investoren, sie suchen die richtigen Mitarbeiter, eine Location und sie führen auch Marktanalysen durch, um zu schauen, ob das Produkt auch den Erwartungen der potenziellen Kunden entspricht. Das sind natürlich alles Aufgaben, die innerhalb des Unternehmens erfolgen. Daneben gibt es aber auch Aufgaben, wo man auf die Expertise von Dritten angewiesen ist. Besonders in der Anfangszeit benötigt man vor allem auch Verträge. Man muss die prüfen oder man muss sie auch selber erstellen. Hier wendet man sich ja dann in der Regel an einen Rechtsanwalt. Wir kommen als Steuerberater vor allem dann ins Spiel, wenn es um betriebswirtschaftliche und steuerrechtliche Themen geht. Es fängt schon einmal damit an, bei der Frage, welche Rechtsform ist für unseren Mandanten überhaupt die richtige? Wie hat eine korrekte Rechnung zu erfolgen? Also welche Pflichtangaben müssen ausgewiesen werden? Und Startups wachsen natürlich auch sehr schnell. Dann geht es natürlich auch darum, wie hat die Abrechnung gegenüber den eigenen Mitarbeitern zu erfolgen? Häufig ist es ja auch so, dass Startups viele Gespräche mit Banken und Investoren führen. Hier unterstützen wir dann auch im Rahmen eines Businessplans.
Über das Wachstum möchte ich gleich noch sprechen. Vorher aber die Frage, Sie hatten es auch gerade schon angesprochen, welche Rechtsform ist denn jetzt für ein Startup geeignet? Was gibt es da für Kriterien?
Welche Rechtsform wirklich geeignet ist, lässt sich immer nicht pauschal beantworten. Das ist immer abhängig vom jeweiligen Einzelfall. Jede Rechtsform hat natürlich Vor- und Nachteile und diese gilt es in einem Gespräch mit dem Mandanten genau zu sondieren. Allgemein lässt sich natürlich sagen, dass bei einer Kapitalgesellschaft der große Vorteil ist, dass das Haftungsrisiko auf das Stammkapital reduziert wird. Wenn das Kapital am Anfang nicht wirklich vorhanden ist, dann wählt man eher eine kleine UG, die kann mit 1 Euro gegründet werden, anstatt die große GmbH, wo das Stammkapital 25.000 Euro beträgt. Soll die Gründung hingegen eher schnell und kostengünstig erfolgen, dann wiederum wählt man eher das Einzelunternehmen. Ganz wichtig ist hierbei noch zu sagen, dass die Entscheidung für die Rechtsform nicht für die Zukunft bindend ist, sondern man kann diese auch nachträglich ändern. Natürlich ist das mit einem gewissen Aufwand und somit auch Kosten verbunden.
Viele Startups finanzieren sich ja über Venture Capital. Wie wird das denn bilanziell dargestellt?
Auf die bilanzielle Darstellung von Venture Capital kommt es eigentlich weniger an, da das hier ja eher eine Betrachtung hinsichtlich der Verschuldungsquote ist. Und für ein Startup ist es viel entscheidender, dass sie überhaupt Kapital zur Verfügung gestellt bekommen von einem Investor. Ob es sich hierbei um Eigen- oder Fremdkapital handelt, spielt eigentlich keine Rolle.
Startups wachsen ja normalerweise oder können auch sehr schnell wachsen. Gibt es da steuerrechtliche Risiken, die man in der Planung der Wachstumsphase beachten sollte?
Eigentlich sollte man ja diese Risiken bereits in der Gründungsphase berücksichtigen. Es ist aber natürlich so, dass viele Gründer sich in der Anfangsphase überwiegend mit ihrem Produkt und den Investoren beschäftigen und steuerliche Themen werden ausgeklammert. Deswegen sollte man spätestens im Rahmen der Wachstumsphase das Thema Tax Compliance in Angriff nehmen. Hier geht es dann darum, ob die Rechnungen gegenüber den Kunden auch wirklich korrekt sind. Das heißt, man sollte auch mal wirklich hinterfragen, wo sitzen die Kunden und handelt es sich hierbei um Privatpersonen oder auch um andere Unternehmen.
Gerade Unternehmen aus der Tech-, Pharma- oder Biotech-Szene packen ja ganz, ganz viel Geld auch in Forschung und Entwicklung und das dauert einfach lange. Das heißt, über einen langen Zeitraum hat man da natürlich auch viele Ausgaben. Welche steuerrechtlichen Aspekte hat man denn da bei der Bilanzierung der Ausgaben?
Steuerrechtlich ist es so, dass selbstgeschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens nicht aktiviert werden dürfen. Die damit verbundenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stellen sofort abzugsfähige Betriebsausgaben dar. Handelsrechtlich ist es so, dass auch hier die Forschungskosten nicht aktiviert werden dürfen. Hinsichtlich der Entwicklungskosten gibt es aber ein Bewertungswahlrecht. Ganz entscheidend ist aber auch hierbei, wenn man in dieser Phase der Entwicklung und Forschung sehr hohe Aufwendungen generiert und somit dann auch über hohe Verlustvorträge verfügt und es später zu einer Übertragung der Gesellschaftsanteile kommt, dass diese Verlustvorträge dann gegebenenfalls sogar entfallen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, bevor man einen Plan hat, dass man seine Anteile verkaufen möchte, dass man im Vorfeld auch mit dem Steuerberater am besten einmal hierüber spricht.
Das war auf jeden Fall ein guter Tipp, weil klar, es gibt ja auch einige Startups, die eben einfach darauf aus sind, schnell zu wachsen und dann zu verkaufen. Also vielen Dank dafür. Deutschland gilt als gründerunfreundlich. Woher kommt das Vorurteil und stimmt das überhaupt?
Hier gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander. Natürlich ist es so, dass der Gründungsprozess in Deutschland länger dauert als in manch anderen Ländern. Natürlich ist auch der steuerliche Erfassungsbogen für jemanden, der sich nicht damit auskennt, eine sehr zeitfressende Angelegenheit. Es hat sich aber auch einiges in den letzten Jahren getan. Und wenn Deutschland so gründerunfreundlich ist, dann stellt sich natürlich die Frage, warum solche Startups, solche Unternehmen wie Zalando oder auch SumUp so erfolgreich sind. Oder auch aktuelles Beispiel N26 mit den besonderen regulatorischen Vorschriften. Von daher würde ich dann eher sagen, es steht und fällt mit der Idee. Und wenn ein Gründer seine Vision gut verkaufen kann, dann sollte es auch kein Problem mit einer Gründung geben.
Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.